die wird wahrscheinlich den Teufel ärgern, wenn ich die Predigt halte, denn ich habe noch ein gutes Wort. Gott will dich entschädigen. Gott will alles wieder gut machen, was der Teufel einem gefressen hat, die Heuschrecken einem geraubt haben. Das will Gott wieder in Ordnung bringen und das macht er auch. Und ich bin so froh, dass wir auch im Rückblick auf das Jahr, alles was gewesen ist, das mag gut oder schlecht gewesen sein, aber es wird wieder erstattet. Wir haben viel verloren. Wir haben vielleicht an Kraft abgenommen, wir haben vielleicht an finanziellen Verlust gehabt, beruflichen Verlust gehabt, gesundheitlichen Verlust gehabt. Wir haben alle zu kämpfen irgendwo gehabt. Aber Lob und Dank, der Herr sagt, ich will dir alles erstatten. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben. Ein gutes Wort, pass auf. Also Gott will was Gutes tun. Ich lade dich noch herzlich ein für morgen früh. Dort habe ich auch ein sehr gutes Thema. Wir haben Grund zum Danken. Nicht nur, dass der Teufel uns bestohlen hat, wir haben so viel Grund zu danken. Und ich habe einige Offenbarungen von Gott bekommen, die möchte ich einfach weitergeben. Für was, wozu, wofür haben wir zu danken. Nicht nur für Erfolg, sondern auch für Misserfolg haben wir zu danken. Manchmal ist Misserfolg ein größerer Erfolg als der Erfolg selbst. Nur nebenbei, also ich war selbst erstaunt und ergriffen in der Vorbereitung heute Nachmittag zu diesem Thema. Wir haben so viel Grund zum Danken. Nicht Gott hat uns durchgedankt. Weißt du, das kann jeder Einzelne, jeder Narr kann danken für alles, für die Segnungen, für das Geld, für die Finanzen. Aber fang an zu danken, dass Gott dich in der Krankheit durchgetragen hat, dass Gott dich in Ängsten durchgetragen hat, dass Gott dich in der Bedrückung durchgetragen hat. Und diese Dinge waren da. Zuerst ist das Dunkle, das Finstere, das Negative und dann macht Gott ein Licht draus. Halleluja. Also ganz herzlich eingeladen und dann lade ich dich fürs nächste Jahr ein. Wir werden Silvester keinen Gottesdienst haben. Ich habe jahrelang immer genug Silvestergottesdienste gehalten. Also ich weiß, was da los ist. So, mir sind nicht die Themen ausgegangen. Jemand hat gesagt, Bruder Matthäus, du predigst am Silvester nicht. Die sind wahrscheinlich die Themen ausgegangen. Von wegen, ich habe so viel zu predigen, so viel zu erzählen. Also kein Problem. So, wir werden am 1. Januar einen Einstiegsgottesdienst haben, einen Segnungsgottesdienst haben, einen Salbungsgottesdienst haben und ich lade dich jetzt schon ein. Da werde ich auch die Losungen geben für das neue Jahr, damit wir voll Power, Vollgas, fünften Gang reinlegen und dann ins neue Jahr hineinfahren mit der Gnade Gottes. Ich lade dich herzlich ein. Das Thema wird sein, Gott geht mit uns. Gott geht mit uns, wird das Thema sein. Er verlässt uns nicht. Und Gott hat dem Josua ein gutes Wort gegeben. Das hat mir der Herr dieses Jahr, im Januar auch das Wort geschenkt und gegeben. Ich lass dich nicht fallen. Ich lass dich nicht fallen. Und das ist ein gutes Wort. Gott lässt uns nicht fallen. Und wenn ich anschaue, da ist vieles passiert, aber Gott hat uns nicht fallen, nur schon gar nicht durchfallen lassen. Verstehst du von wegen? Gott lässt uns nicht fallen. Dann am Freitag oder am Mittwoch wird ein gutes Thema sein, was passiert, wenn Gott mit uns ist. Auch so ein Gedanke, ich will drüber nachdenken, was passiert, wenn Gott uns segnet. Wenn Gott mit uns ist, wer und was kann gegen uns sein? Nur nebenbei, damit du nachdenken kannst. Dann am Freitag werden wir das Thema haben, erlebe die Führung Gottes. Dann der Stern der Weisen hier, sie sind diesem Stern gefolgt und du brauchst auch einen Stern in deinem Leben. Etwas, was dir leuchtet, was dir vorangehen hat, geht eine Vision, eine Schau, eine Offenbarung. Das hatten die Weisen. Die hatten eine Offenbarung und die sind der gefolgt. Die haben die Offenbarung nur verloren, weil sie dann zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gelaufen sind und dort befragt haben den König Herodes, weil sie nach der Logik gingen. Ist logischerweise, wenn ein König geboren wird, der muss im Palast geboren werden. Kein Mensch hat geglaubt, dass er im Stall geboren wird. So, und du siehst, Folge dem Stern wird das Thema sein. Dann kommenden Sonntag wird auch, nicht diesen Sonntag, sondern kommenden Sonntag, Gott bekennt sich zu Jesus. Gott bekennt sich zu uns. Viele Menschen wollen positiv denken, aber die wissen gar nicht, was das ist. Nur positiv, also ich denke positiv und so weiter. Gott muss über uns zuerst mal positiv denken. Und wenn Gott über uns positiv denkt, dann können wir erst richtig positiv selber denken. Auf Jesus ruht das Wohlgefallen Gottes. So, du wirst erstattet, du bekommst so Lastenausgleich. Verstehst du? Wenn du weißt, was das ist. Als wir hier aus der Sowjetunion nach Deutschland kamen damals, hat meine Familie, also mein Vater, Lastenausgleich bekommen. Für all das, was er in der Sowjetunion damals in Litauen zurückgelassen hat, was der Staat uns enteignet hat. Und der Staat hat uns enteignet und die Hälfte meiner Familie nach Sibirien verfrachtet und so weiter, damals unter Stalin. Und es gab Lastenausgleich. das, was wir hier aufgeben für Jesus, das wird uns wieder erstattet werden. In Matthäus Kapitel 10, Vers 28 und bis 30, da lese ich folgende Verse. Und das heißt, wir haben alles verlassen, sagen die Jünger. Wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben und sie sind dir nachgefolgt. Und was wird uns dafür? Und dann pass auf, dann sagt der Herr, das ewige Leben und hundertfältig wird dir vergolten. Das, was du hier für Gott investierst, in all deiner Schwachheit, wird hundertfältig dir vergolten werden. Also mach dich gefasst. Seinetwegen haben sie alles aufgegeben. Und Paulus sagt sogar, ich achte alles für Kot. Philipper Kapitel 3 von Vers 8 bis 14. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Wenn du alles für Kot achtest in dieser Welt, wenn du auf alles verzichtest und sagst, ich möchte nur Christus gewinnen, du wirst gewaltig entschädigt. Und ich will dir nachher diese Entschädigung zeigen, wie sich das auszahlt. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und da kommt ein Mann ganz aufgeregt, Pastor hat er nicht gesagt, Mann, was bringt dir, was springt dir dabei raus, wenn du dich so engagierst und dich so für Gott und Religion und Kirche einsetzt? Ich habe gesagt, ich weiß zwar noch nicht alles, was bei mir hier rausspringt, aber ich habe Freude. Und das ist, wenn du für Gott arbeitest, du wirst schon hier auf Erden mit Freude entschädigt, mit Gesundheit entschädigt, mit Kraft entschädigt, mit Frieden entschädigt. Wenn du etwas Gutes tust, du weißt, du hast jemandem geholfen, du hast Frieden. Ich habe was Gutes mal heute getan. Hast du schon heute was Gutes getan? Also denk drüber nach. Da bist du innerlich zufrieden. Wir haben alles aufgegeben. Und Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Menschen, die Gott nachfolgen, geben alles auf. Schau die Jünger an, sie haben alles aufgegeben. Sie sind spontan Jesus nachgefolgt. Sie verließen Vater, Mutter, ihre Schiffe, das Haus und Hof. Und dergleichen sind Jesus nachgefolgt. Würdest du heute das auch machen? Wenn plötzlich Jesus vor dir steht und du kennst den Mann ja gar nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Wir haben zwar was gehört vielleicht von ihm und vielleicht von dem, was in Nazareth mal passiert ist, aber plötzlich stehen sie auf und folgen Jesus nach. Wo du hingehst und Jesus hat keinen Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt. Praktisch nachts haben sie irgendwo unter einem Baum geschlafen oder irgendwo, wo sie aufgenommen worden sind. Und sie sind bereit gewesen, alles zu verlassen und mit Begeisterung alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Ohne Zögern. Und du hast oft so ganz spontan mal was gegeben, was getan. Oder bereust dann manchmal, denkst, hätte ich bloß nicht gegeben. Was springen wir dabei raus, verstehst du? Und ich weiß, wovon ich hier predige. Ich habe euch gestern oder vorgestern erzählt, da kommt ein lieber Bruder aus Moskau, singt und spielt und lobt Gott. Und ich bin so ergriffen, so berührt, so herzlich. Es hat er jetzt gesungen. Und dann sage ich, Geschwister, das Opfer von heute Abend geht gleich an unseren Bruder nach Moskau. Für seine Arbeit, die sind auch in der Gemeindebau gewesen und mitgegeben. Und dann habe ich nachgezählt oder nachzählen lassen. Ich war entsetzt. 700 D-Mark. Und wir waren im Sanierungsprojekt. Wir mussten selber Renovierung bezahlen. Das hat Tausende gekostet. Zigtausende. Das waren, glaube ich, schon Euro. Ich denke, das waren schon Euro. So, und ich war so entsetzt. Lieber Gott, jetzt hast du abgegeben. Und weißt du, was der Teufel gesagt hat? Du hast das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Du hast die Gemeinde beraubt. Was ich für so Gefühle plötzlich hatte, was der Teufel mir so eingeredet hat. Du brauchst selber jeden Pfennig, musst betteln und dann schmeißt du das Geld denen nach. Da kommt dann jemand vorbei. Und weißt du, wie der Teufel mich massiv geknebelt und gequält hat? Und ich wende mich von einer Seite auf die andere. Aber ich habe gesagt, ich habe es dem Herrn gegeben. Nicht dem Bruder. Ich habe es dem Herrn gegeben. Und bin im Frieden eingeschlafen. Nicht gestorben, eingeschlafen. Paar Tage später kriegen wir eine Überweisung, holen das Konto, den Kontoauszug. Da sind über 10.000, jetzt weiß ich nicht genau, war das D-Mark oder Dollar? Nicht Dollar, also Euro. Auf jeden Fall 10.000. Das Zehnfache zurückbekommen. Sogar viel mehr als das Zehnfache. Weißt du, was du gibst im Glauben und wo dein Opfer angefochten wird, hättest bloß nicht gegeben. Weißt du, du brauchst selbst für deine Familie alles. Du brauchst selbst für dich selbst. Hast selber nicht viel für dein Einkommen. Du gibst von diesem bisschen Geld, was du hast, dem Herrn, zu dem Glauben. Du kriegst alles wieder. Ich will dir nur sagen, Gott entschädigt uns. Richard Wurmbrand war mal bei uns im Gottesdienst. Er hat erzählt über die verfolgte Christen, dort wo er arbeitet und was er so macht. Und meine Frau war so gutgläubig, da wird das Opfer aufgenommen und sie leert ihr ganzes Portemonnaie, was sie hat. Und sie hat nur ein bisschen Taschengeld gehabt. Und sie leert das ganze Geld raus in Opfer. Und wir sind auf dem Nachhauseweg. Es war sehr heiß von der Friedrichstraße und wir wollten Eis kaufen. Und wir haben kein Geld gehabt fürs Eis. Weißt du, und das hat uns so zu schaffen gemacht. Weißt du, jetzt haben wir alles geopfert und wir haben nicht einmal Geld fürs Eis. Und wir kommen nach Hause an, da kommt jemand vom Gottesdienst noch vorbei und wollte noch was abgeben. Diese Person hat keine Ruhe im Herzen gehabt. Diese Person bringt 200 D-Mark damals. Verstehst? Und dann haben wir wieder Geld für die Woche gehabt. Ich lebte ja im Glauben. Also ich lebte nicht, dass mich jemand unterstützt oder finanziert hat. Ich musste mir um jeden Krümel Brot beten. So, und du siehst, Gott entschädigt, wenn du für Gott arbeitest. Gott lässt sich nicht lumpen. Amen. Gott lässt sich nicht lumpen, nur nebenbei. Und sie verließen alles und sie sind im Glauben losmarschiert und die Netze zurückgelassen, die ganze Mitarbeiter zurückgelassen, die ganzen Tagelöhne, und sie folgen Jesus. Und was wird uns dafür? Wahrscheinlich waren sie verblüfft und irritiert, den Nachbarn ringsherum. Was machen die da? Verstehst du, die laufen da einen Guru nach, diesem Jesus von Nazareth, das war damals ein Guru für manche, die laufen dem nach, verstehst du, und die folgen ihm nach und geben alles auf. Wo kämen wir hin, wenn das jetzt alle plötzlich machen? Ja, wo kämen wir denn hin, wenn ein Mensch von einem Augenblick auf den anderen alles in den Stich lässt? Frau, Beruf, Kinder, Haus und Hof, Betrieb, plötzlich kündigt er, ich gehe in die Mission. Als wir hier von Heilbronn nach Berlin umgezogen sind. Damals war Berlin Insel im Roten Meer. Und dann haben die Leute in Berlin, in Heilbronn zu mir gesagt, Bruder Matthäus, sind Sie, oder bist du strafversetzt? Bist du strafversetzt? Leute haben keine Ahnung gehabt. Die denken, du bist strafversetzt, wenn du Gottes Wege gehst, so spontan dir nichts, wie nichts heute entscheidest, dem Herrn nachzufolgen. Und das, damals war es eine recht vage Zukunftsperspektive, was die hatten. Sie haben alles zurückgelassen und der Herr sagt, und ich will aus euch Fischern Menschenfischer machen. Ich will euch in einer ungewöhnlichen Art und Weise gebrauchen. Als Menschenfischer, weißt du, was das ist? Als Schlepper. So, Leute abschleppen irgendwo, als Bauernfänger. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Auch so komischer Beruf, Menschenfischer. Als Schlepper, Bauernfänger, Leute einsammeln. Und sie fangen an zu missionieren. Weißt du, wenn wir anfangen, Gott zu dienen, wir werden Freude haben. Egal, was die Leute sagen, lass die Leute reden, was sie wollen, diene Gott und diene mit Freuden in kindlicher Einfalt. Und ich sag dir, das Schönste ist, in kindlicher Einfalt Gott zu dienen. Nicht nur alles verstehen, alles berechnen. Und ja, dass du alles schwarz auf weiß hast, dass gleich alles bezahlt ist. Nein, du musst um jeden Krümel Brot beten. Das ist nämlich dein Glaubensleben. Und sie haben manches erlebt, aber sie haben Freude gehabt. Wir gehen den richtigen Weg. Wir sind bei der richtigen Sache dabei. Wenn Jesus einen ruft, und ich sage dir jetzt eine Wahrheit, ich habe in den 50 Jahren schon erlebt, wenn Jesus jemanden ruft, du weißt nie im Voraus, wie geht's jetzt weiter? Wer kommt? Und was passiert? Weißt du ladest jetzt Jesus an, komm Herr Jesus und sei unser Gast. Du betest voller Enthusiasmus und Jesus kommt tatsächlich. Und weißt du, wenn Jesus zu einem kommt, kommt er nie allein. Der bringt mindestens 70 Leute mit sich. Denn so viele Jünger hat er damals gehabt. 70 Leute und die futtern. Und plötzlich trinken sie alles weg. Denk an die Hochzeit in Kana. Da ist alles schon verbraucht gewesen von der Gesellschaft Jesu. Also, sei offen, Gott sorgt für dich. Und wir sehen da auch in Kana, wie Gott da wunderbar gesorgt hat. Da wurde aus Wasser Wein gemacht. Und damals haben sie 5000 Leute sich Jesus tagelang zugehört. Und dann sagte Herr Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Aber wir haben nur 280 Denare in der Kasse. Was ist das für so viele? Und dann nimmt der Herr Jesus nur 5 Brote und 2 Fische, teilt es und teilt aus und Tausende, mindestens 15.000 Leute wurden satt. Nicht nur 5.000 Männer. Das sind ja nur 5.000 Männer gewesen damals. So. Was wird uns dafür? Wir sollen nie glauben, wenn ich Jesus nachfolge, ich werde in Verlegenheit kommen, ich werde mich blamieren, ich werde das und das und das erleben. Ein Fiasko. Nein. Wenn du wirklich Gott folgst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und durch den Heiligen Geist. Du wirst kein Fiasko erleben. Im Gegenteil, du wirst ein Wunder nach dem anderen erleben. Du wirst Stürme haben. Und Gott hat uns nicht gesagt, dass wir keine Stürme haben werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber er hat uns versprochen, dass er uns durch die Stürme hindurchbringt. Halleluja. Das ist, er bringt uns durch die Krisen, durch die Krankheit, durch den Tod und durch irgendwelche Schwierigkeiten auch immer. Er bringt uns durch. Wenn Jesus uns ruft, lassen wir uns auf unser Abenteuer ein. Und weißt du, man kann Jesu Jünger nicht nebenberuflich sein. Weißt du, was das ist? Du kannst nicht nebenberuflich sein. Das muss deine Lebensaufgabe sein. Das muss dein Lebensstil sein. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, seinetwegen habe ich alles aufgegeben, um Christus zu gewinnen. Um bei Christus zu sein, seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Das ist ein Kunststück. Ich weiß, was das bedeutet. Als ich dann zur Bibelschule ging in die Schweiz, dann plötzlich kündige ich und dann mein größtes Problem war, wie lebst du? Du musst im Glauben leben. Du musst um alles bitten. Und dann, als wenn du Pastor wirst, du hast kein Einkommen, von was wirst du leben? Weißt du nicht, dass du gleich eine große Gemeinde kriegst? Du kommst, glaube ich, als Bibelschüler zurück. Ja, und dann muss ich im Glauben leben. Und ich weiß, was es bedeutet, von Gott versorgt zu sein. Und das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Das kannst du nicht verstehen, solange du selber das nicht erlebt hast. Von Gott versorgt. Reinhard Bonk hat einmal ganz tollen Satz gebracht, als er irgendwo mit einem Zahnarzt diskutiert hat. Er sagt, mir geht's genauso wie Ihnen. Ich lebe mit der Hand in den Mund. Dann sagt er, wie bitte? Ja, von der Hand Gottes. Er füttert mich, verstehst du? Ich lebe von der Hand in den Mund. Gott versorgt mich. Und wenn ich dann denke an seine Missionsaktivitäten, was er alles gemacht hat, Gott hat ihn versorgt. Gott hat ihn durchgetragen, in aller Liebe. Wer mit Jesus geht, lebt in einer ganz anderen Lebensform, einem ganz anderen Lebensstil, geht einen ganz anderen Weg. Du wirst nicht immer Glory, Glory, Halleluja haben. Weißt du, manchmal vielleicht wirst du auch die Ehren ausraufen müssen und Körner kauen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für deine Gesundheit. Mal Körner, mal Müsli. Ja, du wirst, der Herr Jesus hat nicht gesagt, dass du immer Schnitzel haben willst, wirst, oder dies und jenes. Wer Gott gehorcht und Gott dient, der dient einem anderen Herrn, der ist sehr ungewöhnlich. Mutter Teresa wurde einmal gefragt in Kalkutta, sie sind ja nicht verheiratet, sagt sie, sie haben keinen Mann, sagt sie, doch, 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 ich bin verheiratet, ich habe einen Mann. Jesus ist mein Mann, er zeigt ihr den Ring. Aber mein Partner ist manchmal sehr schwierig. Mein Partner, Jesus Christus, ist manchmal sehr schwierig. Er macht nicht alles, was ich mir wünsche und was ich gerne hätte oder wie ich es gerne hätte. Er geht seinen Weg. Er setzt seinen Kopf durch. Der Jesus nachfolgt, der muss lernen, sich von allem zu lösen. Verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach. Und dann gibst den Armen alles. Und das ist so wichtig, hier zu lernen, mit Jesus zu gehen. Was bedeutet das? Gott wird dich entschädigen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ja, aber der Himmel ist so weit weg. Was soll ich mit dem Himmel anfangen? Und ich sage dir eines, wir haben früher ein Lied mit unseren Kindern gesungen, ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ein schönes Lied, was die Kinder gerne gesungen haben. Wir waren noch nie im Himmel, keiner von uns, aber ich habe den Himmel stets in mir. Gott versorgt uns, Gott trägt uns und wir geben und wir ernten, manchmal ohne aufhören, 12-mal im Jahr. Gott entschädigt uns. Wer hier verliert, der gewinnt drüben. Und er gewinnt jetzt schon zu Lebzeiten hundertfältig. Ich habe große Angst gehabt, als ich Christ wurde. Mir hat man das alles gar nicht so richtig aufgeklärt, was das Christsein bedeutet. Aber als ich Christ wurde, dann sind meine Freunde alle weggelaufen. Die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Vor allem meine kommunistischen und sozialistischen Freunde, die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Die haben gesagt, es wird verrückt. Alles nur Strohfeuer, ist nur... Läuft da irgendwelche Religion nach? Religion ist Opium fürs Volk damals für die Leute gewesen. Und ich habe gedacht, Mensch, ich werde wirklich ganz einsamer Mensch werden. Aber was ist passiert? Ich habe so viele Freunde weltweit bekommen, von Philippinen bis USA, Texas und wo auch immer. So viele Freunde in Afrika. Ja, Menschen, die ich noch nie kennengelernt habe und auch nicht mal ihre Sprache gesprochen habe. Ich bin manchmal in Gegenden gelandet, da war keiner, der meine Sprache sprach. Aber im Geist waren wir ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Und das macht nicht, dass wir da die gleiche Sprache sprechen. Wir spüren, am Geist, an dem Gefühl, du, das ist ein Kind Gottes. Ich werde nie vergessen, als ein jüdischer Bruder hier zu mir kam und sagte, Bruder Matthäus, ich habe ein Problem, ich brauche Wohnung und ich brauche das mit meinen Kindern hier. Bruder Abraham kommt zu mir und sagt, Bruder Matthäus, könntest du mir helfen? Ich habe gesagt, du hast doch deine jüdischen Freunde. Nein, das sind keine jüdischen Freunde für mich. Dein Jude spürt im Geist, sein Blut und so weiter, das verbindet uns. Und du hast auch jüdisches Blut in dir. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht, das ist mir auch egal. Aber wir sind Kinder Gottes. Und wir sind ein Herz und eine Seele geworden. Und ich konnte diesem lieben Bruder helfen, dass er ganz spontan innerhalb von ein paar Tagen eine Wohnung fand und die Familie auch Arbeit gefunden haben. So, Gott ist gut. Gott entschädigt uns. Und zwar mit so vielen Freunden und so vielen Brüdern und so vielen Schwestern. So viel haben wir gar nicht gehabt in unserem natürlichen Leben. Da heißt, die Einsame wird 1000 Kinder haben, die Witwe. Das ist, wie Gott uns entschädigt. Plötzlich hast du so viele Kinder, die laufen dir nach. Ich kenne den Bruno Bese, ein ganz lieber Bruder, der ist jetzt beim Heiland im Himmel, ist sehr alt geworden und der hat immer eine große Freude gehabt, der hat immer Bonbons dabei gehabt in der Tasche. Wenn er so auf der Straße ging, hat er den Kindern Bonbons gegeben. Aber wenn er auf dem Weg zum Gottesdienst war, die Kinder sind ihm nachgelaufen. Verstehst du? Und der hat ihnen einfach Bonbons gespielt, hat auch noch so ein Traktätchen denen noch gegeben, so, das war seine Mission, den Kindern zu dienen. Man hat so viel Freude am Leben. Man hat so viel Spaß. Und das ist nämlich, viele Leute verstehen, wenn ich sage, du musst das Leben genießen. Auch dieses natürliche, irdische Leben genießen. Denn wir leben zwei Leben. Das natürliche Leben und das himmlische Leben. Und wir müssen hier schon lernen, das Leben zu genießen in vollen Zügen. Dien dem Herrn mit Freuden. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und dann wird Gott uns entschädigen mit allem, was du brauchst. Dann wird er dich beschenken. Gib und es wird dir gegeben werden. Was hast du schon um Jesu Willen hier aufgegeben und hingegeben und geopfert? Weißt du, je größer das Opfer, desto größer ist auch die Flamme, die Liebe zum Herrn. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Worauf hast du hier in diesem Leben, denk mal über dein Leben so ein bisschen nach, worauf hast du in diesem Leben um Jesu Willen verzichtet, freiwillig verzichtet? Nicht, dass du weggeben musstest, weil es nichts anderes übrig blieb. Dir wurde genommen, wer auch immer. Aber um Jesu Willen freiwillig weggegeben, freiwillig aufgegeben. Und was ist dir um Jesu Willen freiwillig geraubt worden? Denk drüber nach. So viel ist vielleicht in deinem Leben. Und der Herr sagt, ich will all die Jahre, die Heuschrecken dir gefressen haben, dich entschädigen. Er wird uns zuerst einmal das zurückgeben, was wir hier um Jesu Willen auf Erden aufgegeben haben. Da werden wir groß belohnt werden. Wer nichts aufgegeben hat, der wird auch nichts zurückbekommen. Das ist ein knallhartes Wort. Wer keine Opfer gebracht hat, der wird auch keine Belohnung haben. Und ich ermutige jeden Einzelnen, bringt dem Herrn ein Lobopfer, ein Dankopfer. Morgen werden wir darüber sprechen. Ein Lobopfer. Weißt, ein Opfer ist nicht, was du gleich so aus dem Ärmel schüttelst. Ein Opfer ist, was dir wehtut. Da drehst du dreimal um. Und im Alten Testament, die Opfer, die man Gott gebracht hat, das müssen deine eigenen Opfer sein. Nicht von jemand anders nehmen und dann weitergeben. Es muss dein Schaf sein, dein Ochse sein, was du opferst. Das Geld, was du verdient hast, was dein Geld ist, die Hausfrau von ihrem Taschengeld oder was auch immer sein mag. Wer keine Opfer bringt, der kann auch von Gott gar nicht belohnt werden. Es geht nicht um Finanzen. Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Einsatz und Liebe für irgendjemand. Weißt du, die dir sympathisch sind und nette Kerle sind, die kannst du gerne lieben. Aber die unsympathischen, das ist ein Opfer. Wer nichts getan hat, bekommt auch keinen Lohn. Also tu etwas, was Gott von dir verlangt. Und er verlangt von jedem was anders. Der Heilige Geist sagt etwas, zeigt dir plötzlich, hilft der Frau, hilft der Familie, hilft den Kindern, hilft da und da. Macht jemand Freude. Versuch jemand Freude zu machen in deinem Leben. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Du musst nicht immer rumlaufen und sagen, gerade du brauchst Jesus. Nein, das kannst du auch ganz anders machen. Die Liebe Jesu zeigen. Wer mich bekennt, durch persönliche Hingabe, dass die Leute sagen, ja, warum machen sie das? Niemand zwingt sie. Du machst es ja freiwillig, dass du für den Heiland was tust. Du singst und spielst für den Herrn oder du verteilst Traktätchen. Wenn wir Jesus nachfolgen, zuerst gibt Gott uns alles, was wir brauchen, die Mittel, damit wir gehen können, damit wir Frieden haben, damit wir Freude haben, damit wir Kraft haben, damit wir Begeisterung haben. Und mit jedem Schritt werden wir stärker. Das ist schon, wie Gott uns hier entschädigt. Jeden Schritt werden wir stärker. Und plötzlich sind wir so stark, dass wir einfach schwimmen. Zuerst bist du bis zum Knien im Wasser, dann bis zur Hüfte, dann bis zum Hals. Und plötzlich bleibt dir nichts anderes übrig, dass du ganz dem Herrn dienst. So funktioniert es. Dann plötzlich hast du den offenen Himmel, so wie wir diese Tage gehört haben. Gott gibt uns unsere Berufung wieder zurück. Und das ist, wo Gott uns entschädigt. Er gibt dir deine Berufung zurück. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern schon auf Erden, dass du die Arbeit, die du schon immer gerne tun wolltest, plötzlich machen kannst. Du wolltest mal Bibel lehren, du wolltest mal das Wort Gottes verkündigen und plötzlich bist du so weit drin, du hast so viel Zeugnis gegeben, du läufst über. Dein Herz ist so voll von der Gnade Gottes und du wächst in deine Berufung hinein, du wirst Menschenfischer. So ein Angler vielleicht. Am Anfang wirst du angeln. Da eine Fischchen und ein Angler, der muss viel Geduld haben. Der sitzt da und wartet, bis da ein Fisch anbeißt. Ich weiß nicht, ob du schon mal geangelt hast. Ja, aber du musst es lernen, wie es ist. Du sitzt da und du musst wissen, wo man angelt. Man angelt nicht irgendwo im offenen Meer oder See. Man angelt da, wo die Nahrung was reinfließt, ein Fluss reinfließt oder ein Kanal reinfließt. Da angelt man, wo die Leute Futter suchen. Und weißt du, wie wir angeln können? Ganz einfach. Die Leute suchen nach Leben, die Leute suchen nach Freude, die Leute suchen nach Heilung. Und du kannst sagen, du, ich kenne einen, der heilt es. Weißt du, und der hilft, das ist Jesus Christus. Und da kannst du erzählen, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Fang an, viele Leute zu beten. Und du wirst ein Weltmeister werden im Beten. Wir haben in Stuttgart in der Teestube ein Prinzip gehabt. Wir werden niemand aus der Tür rauslassen, ohne gebetet zu haben. Und dann haben wir meistens die Leute verabschiedet, die Gäste, die da waren, und so, die haben meistens Hand gegeben, und dann haben wir gleich festgehalten. Und dann haben wir kurz gefragt, darf ich noch für dich beten oder für sie beten? Und kein Mensch weist zurück und sagt, nein, das wollen wir nicht. Ich will nicht, dass jemand für mich betet. Aber so viele Menschen haben gesagt, ja, danke, beten Sie bitte für mich. Und die meisten sind wieder zurückgegangen und ihr Leben Jesus übergeben. Zuerst wollten sie nur diskutieren. Aber wir sollten anfangen, für Menschen und mit Menschen zu beten. Das ist wie ein Fisch anbeißt. Ganz einfach, ganz praktisch. Einfach segne die Menschen und gib was weiter, die Freude, die du in deinem Herzen hast. Eigentlich bräuchtest du selber Freude. Aber du bringst ein Opfer, du freust dich dann mit dem anderen, wenn es dem anderen gut geht. Deine Berufung bekommst du zurück. Du bekommst deine Rechte wieder zurück. Die Verheißungen Gottes. Und dann bekommst du den Beistand Gottes für dein Leben. Lies mal die Bibel aufmerksam. In die letzten Versen, Kapitel im Matthäus und im Markus-Evangelium. Da heißt es, wo der Herr Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter und macht das und das und das. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Du musst nicht erwarten, bitte halt dich fest, das sage ich als Pastor, du musst nicht erwarten, dass der liebe Gott mit dir mitgeht, wenn du für Gott nichts tust. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Du brauchst die Gegenwart Gottes für dich persönlich. Du was, irgendeine Kleinigkeit, Lappalie. Weißt du, wenn du den Herrn von ganzem Herzen liebst, die Liebe macht einen erfinderisch. Ich denke nur, wenn so Verliebte und Verlobte, was weiß ich, was die alles machen, die wichteln den ganzen Tag. Die da eine Kleinigkeit, immer zu ihrem Freund und Bekannten. Fang an, den Herrn Jesus lieb zu haben und du wirst anfangen, erfinderisch zu sein. Die Liebe für Gott macht dich erfinderisch. Nicht der Pastor hat gesagt, Geschwister, wir sollen jetzt auf die Straße gehen und wir machen Freimission. Das ist Unsinn. So gut es auch ist, wenn wir was organisiert was machen. Aber jeder sollte von sich aus dem Herzen heraus für den lieben Gott was tun. Für den Heiland. Er hat mir so viel Sünden vergeben. Und schau, da kommt diese Maria Magdalena in eine Versammlung, lauter Pharisäer, lauter hohe Herren. Und dann kommt sie rein und kniet sich vor Jesus nieder, zerbricht ihre Flasche, gießt dieses Parfüm auf die Füße Jesu und salbt seine Füße. Und dann kommt der Judas, dann kommt der Simon und die rümpft die Nase, was ist mit der Frau da los? Und dann sagt Jesus, sie hat ein großes Werk an mir getan. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, auch hier in Ollenhauer Straße 15 in Berlin-Reinickendorf, wird sie von ihrer guten Tat gesprochen. Also die ist gar nicht mehr vergessen in der Ewigkeit, weil sie ein gutes Werk an Jesus getan hat. Alles, was du für die Menschen tust, und ich bin kein Humanist und ich mag die Humanisten nicht, sie können gehen, wo sie herkommen. Weißt du, wir müssen anfangen, Gott zu dienen und nicht den Menschen. So viele Menschen dienen nur Menschen, den armen Flüchtlingen, den und den Kranken. Es ist alles gut, was du machst. Aber das ist nicht richtig. Wir sollen dem Herrn dienen. Und unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Dem Herrn. Und natürlich werde ich den Armen helfen. Natürlich werde ich die Kranken besuchen. Natürlich werde ich ins Gefängnis gehen und die Gefangenen besuchen. Natürlich werde ich die Hungrigen speisen. Aber zuerst mal, ich diene dem Herrn. Um Jesu Willen bringe ich Opfer. Meine Tochter wurde mal gefragt, ich war nicht zu Hause und jemand wollte mich besuchen. Dann fragt meine Tochter, oder meine Tochter wird gefragt, wo ist dein Papa? Dann hat sie ganz frei gesagt, im Gefängnis. Ich war wirklich im Gefängnis, habe Gefängnisdienst, habe Leute im Gefängnis besucht. So, im Gefängnis. Was, dein Vater ist im Gefängnis? Verstehen Sie Spaß? So ist das. Du hast Freude. Und du siehst dann, da ist etwas entstanden. Durch deine Arbeit ist etwas entstanden. Ich denke nur an Königsberg. Ich habe mir als Grundsatz gemacht, wenn ich in irgendein kommunistisches ehemaliges kommunistisches Land gereist bin, habe ich versucht, ins Gefängnis zu kommen, dass ich den Gefangenen Tafel Schokolade bringe. Und gar nicht groß von Jesus erzähle. Aber dann ergibt sich die Möglichkeit, warum machen sie das? Und dann habe ich einen Grund zu erzählen, warum ich das mache. Und ich denke, eine schöne Gemeinde ist in Königsberg im Gefängnis entstanden. Da haben sich einige bekehrt. Und dann habe ich automatisch einen der Brüder, die mit mir waren, habe gesagt, und jetzt bist du Pastor hier, ich ordiniere dich als Pastor für die Gefangenen hier. Und dann habe ich dem Gefängniswärter gesagt, denn wenn Sie Fragen haben, noch mehr erfahren möchten über Jesus und so weiter, Sie dürfen den Mann einladen. Und dann hat er mir kurze Zeit später geschrieben, ich habe 10 Leute im Gefängnis getauft. Verstehst? Es war ein Baptistenbruder, aber ich habe 10 Leute getauft. Ich finde es toll, wie Gott wirkt. Im Gefängnis. In der Freiheit kommen Sie nicht zum Heiland. Aber im Gefängnis, da müssen Sie zum Heiland kommen. Da steht der Offizier. Ich sehe noch, wie heute steht, seine Mütze hat er abgenommen und steht so. Und ich mache den Altarruf. Wer möchte Jesus annehmen? Der soll nur seine Hand strecken. Dann, niemand hat sich gestreckt, weil sie Angst gehabt haben. Da ist der Offizier da und steht da. Dann, ich frage nochmal, ist jemand da, der Jesus Christus als seinen Herrn aufnehmen möchte? Der soll seine Hand heben. Dann sagt der Offizier, der Mann hat euch Schokolade gebracht, der Mann hat so viel Gutes getan, der hat euch von diesem lieben Gott erzählt. Wenn einer jetzt Jesus annehmen will, der soll sich sofort strecken. Verstehst du? Wenn die Autorität sagt, und da haben fast alle sich gestreckt. Ich habe Fotos von diesen Gefängnissen. Da haben sie sich gestreckt und 10 Leute wurden kurze Zeit später getauft. Unsere Arbeit für Gott ist nichts vergeblich. Und nicht umsonst, auch wie sie sich entwickelt mit der großen Kirche am Leopoldplatz, das ist auch so eine Sache, also die Möbel, die ich nicht hierher genommen habe, habe ich den Geschwistern dort gegeben. Dann haben mir die Geschwister gesagt, jetzt in der Kirche erfüllt sich deine Vision. Da waren ein paar Leute von früher, die ich dort getroffen habe. Deine Vision, du wolltest jeden Tag, dass die Kirche jeden Tag offen ist. Also die Leute, die mit dir waren, die haben es nicht geschafft. Aber wir machen das jeden Tag, die Kirche ist offen. Egal, ob die das gute Evangelium oder das schlechte Evangelium verkündigen. Ob es ihnen nur ums Geld geht oder wie auch immer ist. Die Hauptsache, sie dienen Gott und sie lassen die Türe offen, dass die Menschen zu Jesus kommen können. Weißt du, wir dürfen nicht so engherzig sein, Geschwister. Ja, nur wir haben die Wahrheit gepachtet. Nein, alle haben die Wahrheit. Denn Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit und wer Jesus hat, hat die Wahrheit. Natürlich bist du manchmal verdreht und wir sind vernebelt und wir sind verraucht. Aber sie haben die Wahrheit, Gott segne sie. Also ich will nur sagen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Und es macht mich Freude zu sehen, die Sache läuft weiter. Die Sache läuft weiter. Ich habe heute Abend jemand erzählt, sind wir da irgendwie in der DDR, so in 1980, 82 oder bis zwischen 81 oder 82, wann es auch war, wir sind in der DDR gewesen, unten da Dresden, hinten Tal der Unwissenden, und haben das Evangelium dort in so verborgenem, damals unter Honecker noch so heimlich in meinem Schafstall Gottesdienst abgehalten in Zockau. Und da war eine Frau dabei, ihre Hand hat keine Haut gehabt und war eine Kommunistin, die war dabei, weil sie gehört hat, dort werden Kranke geheilt, dort betet man für Kranke, da salbt man die Kranke mit Öl, wie auch immer. Und was ist dort passiert? Während des Gebets wächst die Haut. Und was macht die Frau? Die geht sofort zur Partei. Sie war ja Sekretärin der Partei in Bautzen, gibt ihr Parteibuch ab und tritt aus der Partei aus. Und das ist ein Skandal, wenn die Sekretärin aus der Partei austritt. Das ist eine Katastrophe. Warum? Und dann sind sie der Sache nachgegangen, haben die Gemeinde geschlossen, die Gemeinde alles beschlagnahmt, Klavier und verboten sich zu versammeln in den 80er Jahren. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich kriege die Nachricht, bitte hilf uns. Ich kann nur eines sagen, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Und dann war ich auf dem Katholikentag in Augsburg, dann mache ich die Predigt, der Bischof hat mich da eingeladen zu predigen, ich soll so predigen, wie ich in Heilbronn in der Gemeinde predige. Nicht anders, also ohne Abstriche und so weiter. Und da wusste ich klipp und klar, dass ich ein Freikirchler bin, dass ich kein Katholik bin. Und da gab es noch ein bisschen Skandal, aber das nur nebenbei. Und Franz Josef Strauß hat den Katholikentag eröffnet, er setzt sich hin und verabschiedet sich dann von mir und sagt, ihr wünscht mir Gottes Segen und wenn was ist, kann ich ihn anrufen und fragen. Und damals hat ja der Schablowski und der Strauß so Geschäfte gemacht in der DDR. Oder Geldgeschäfte hin und her geschoben. Und dann habe ich gleich die Kanzlei in Bayern angerufen und haben ihm gesagt, und dann sagt er, was kann ich für dich tun? Und dann erzähle ich die Geschichte. Und kurze Zeit später, 14 Tage später, haben die Geschwister ihr Klavier gehabt, der Schafstall war wieder offen und die durften sich versammeln mit einer einzigen Auflage. Sie müssen sich registrieren. Und das war die erste Freikirche in der DDR, die sich registriert hat. Verstehst du, das ist Gott. Und wir machen diese Arbeit. Und die Resultate überlässt man Gott. Denn wir können nicht alles machen. Der eine sät, der andere jätet, der andere behackt. Ist das nicht toll? Und wir werden entschädigt. Und wenn dann irgendwo hinkommst, oh Bruder, mal tu das. Ich bin in Bukarest, bald komme ich in eine Gemeinde, Zigeunergemeinde, die eine richtig charismatische Gemeinde. Eigentlich die Leute wollten mich dort nicht hinbringen. Aber ich habe gesagt, ich möchte mal die Gemeinde kennenlernen. Ich habe von denen schon viele gehört. Und Teil dieser Brüder, die hier jetzt die Tage waren, gehören denn zu dieser Gemeinde oder alles Musiker. Also die Gemeinde, die war voller Musik. Und steige ich nur aus dem Auto. Bruder, war du das? Du weißt noch, du hast mich getauft. Und das und das und das und das. Weißt du, die Arbeit ist nicht vergeblich. Und du hast Freude. Und weißt du, eines Tages sind wir im Himmel und dann sehen wir, was unterm Strich wirklich zählt. Und deshalb, ich habe aufgehört zu rechnen, zu berechnen und zu kalkulieren. Was springt mir dabei raus? Nix. Eigentlich hier muss ich Opfer bringen, muss ich arbeiten, muss ich kämpfen, muss mich vorbereiten, muss ich alles machen. Wenn wir für Jesus arbeiten, für Jesus da sind, gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Und das, was uns belastet, nimmt uns weg und erlöst uns von diesem ganzen Übel. Und du kannst so loslassen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert, dass man loslassen kann. Ja. Gott gibt uns unsere Berufung zurück, seinen Beistand, seine Hilfe. Und Gott will uns wieder zurückgeben, was uns geraubt worden ist, was uns genommen worden ist. Gott entschädigt uns auf großartige Art und Weise. Er bringt uns wieder, und jetzt möchte ich zu meinem Thema ein bisschen kommen, er bringt uns in den Urzustand zurück, dass wir wieder das sind, was wir schon immer waren und immer sein wollten. Und das ist Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt fängt alles an, wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann schenkt er sich selbst und alles, was dir der Teufel geraubt hat. Weißt du, was du versoffen, verraucht hast, verplempert hast, verludert hast, dann passiert die Geschichte vom verlorenen Sohn von ganz neuem. Dann erlebst du die Geschichte vom verlorenen Sohn wieder wunderbar zurück. Der Sohn kommt nach Hause, Papa sagt, vergib mir, was ich getan habe, aber er kommt gar nicht so schnell zum Reden. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und plötzlich der Ring, die neuen Klamotten, plötzlich ist er wieder der Sohn des Hauses. Du siehst, Gott segnet, auch wenn du alles verloren hast. Und wie auch immer. Verstehst, Hans im Glück gewesen ist, so in diesem Märchen, alles so verlebt, vertan. Du bekommst zurück, was deine Schulden dir gefressen haben. was die Sparkasse, die Zinsen gefressen haben, auch selbst wenn du noch so schlechtes Gewissen hast und so weiter, ich habe alles falsch gemacht, verkehrt gemacht, Gott will dir wieder alles erstatten, denn der verlorene Sohn hat alles verplempert, alles verlebt. Puh, der hat nichts mehr gehabt. Und so wie die Jünger, sie verließen die Schiffe, sie folgten Jesus nach, sie verließen ihre Religion, sie verließen alles, was sie hatten und sind Jesus nachgefolgt. Und sie kommen in dem Urzustand wieder zurück, was eigentlich Gott aus ihnen machen wollte, zu Menschenfischern. Zuerst muss man alles hergeben und es ist das Beste, man gibt es freiwillig, bevor es einem genommen wird, die Gesundheit, die Freude, der Partner, die Kinder, die Familie. Die Jünger haben radikal reagiert. Sie haben ihr Privatleben nicht wert geachtet, obwohl es wichtig war. Denn Petrus ist nach Hause gegangen und seine Schwiegermutter hat Fieber gehabt. Verstehst du? Der hat eine Familie gehabt. Der wird wahrscheinlich auch Kinder gehabt haben. So, das war normal in dieser Zeit. Und du siehst aber um Jesu willen, einfach sich in den Dienst gestellt und Jesus nachgefolgt, das war zuerst anfangs eine Zumutung. Sie gaben alles auf und sie lebten ein anderes Leben als bisher. In Lukas 18, Vers 28 lese ich, was haben wir davon, wenn wir dir nachfolgen, was haben wir davon? Und Petrus sprach hier, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben auf alles verzichtet, wir haben uns von allem getrennt. Und Jesu Antwort war hier, wer alles um des Reiches Gottes willen verlässt, egal was es ist, und hör mir gut zu, er sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlässt, um des Reiches willen, dass er nicht wieder zurückbekommt. Und es ist radikal, nämlich Leute sagen, ich muss auf alles verzichten. Nein, du musst nicht auf alles verzichten. Dein Herz muss sich nur trennen. Wir haben in der Bibel Millionäre. Abraham war ein Multimilliardär. Verstehst du, er konnte eine eigene Armee mit 380 Soldaten aufstellen und in den Krieg ziehen und war kräftiger und gesegneter wie manche Könige da um Sodom und Gomorra. Aber sein Herz hing nicht an seinem Reichtum. Und das ist, dein Herz soll nicht an den und jenem hängen, an niemand, außer an Jesus Christus. Und wenn dein Herz an Jesus hängt, dann bist du richtig gepolt. Jesus verspricht den Jüngern, dass ein jeder, der alles verlässt, auch wieder alles empfangen wird. Und wird sogar gut bezahlt. Hundertfältig. Er wird entschädigt. Beachte, es geht hier um das Reich Gottes. Alles, was du für das Reich Gottes lässt, um des Reiches Gottes willen. Nicht nur, jetzt bitte pass auf. Und Jesus sagt, nicht um meines Namens willen allein, sondern um des Reiches Gottes willen. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das Reich Gottes ist viel mehr als nur Jesus und ich. Nein, das Reich Gottes ist eine Familie, sind Brüder und Schwestern. Du bekommst viel entschädigt von dem Herrn. Wer viel gibt, dem wird viel gegeben. Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, Maria Magdalena, dort wirst du erwähnt werden. Jesus verspricht uns vielfältige Segnungen in dieser Zeit. Also ich bin Gott so dankbar. Auch wenn du durch Tiefen gehen musst, auch wenn du durch die Hölle gehen musst, Gott verspricht dir Segnung. Ich werde dich durchtragen durch den Sturm und ich werde nicht zulassen, dass der Satan deine Seele angreift. Deine Seele darf nicht angetastet werden, denn die Seele gehört zu Gott. Deine Seele, dein Geist kann angegriffen werden, dass du anfängst zu spinnen, dass dein Körper aus den Fugen gerät, das kann alles passieren, aber deine Seele darf nicht angerührt werden, angetastet werden. Auch wenn alles Mögliche auf dieser Welt passiert, du kannst wissen, der Herr wacht über mein Leben. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Und Gott hat zu dem Teufel gesagt, als der Hiob versucht wurde und geschüttelt und gerüttelt wurde, taste seine Seele mir ja nicht an, mein Lieber. Kannst alles machen, aber seine Seele nicht ganz Haus abbrennen lassen, das kannst die Kinder wegnehmen, aber seine Seele taste nicht an. Was das heißt, immer denk drüber nach. So, du wirst entschädigt werden, auch wenn du hier auf dieser Erde kein Dankeschön bekommst für deine Arbeit. Und ich habe eines gelernt, es ist gar nicht so wichtig, dass die Leute sich bei dir bedanken. Die sollen sich bei Gott bedanken. Die Menschen sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist, wie wir was ernten, wie wir Schätze im Himmel sammeln. Wer alles verlässt Und das Reich des Gottes Willen bekommt eine himmlische Belohnung. Und wird natürlich auch hier entschädigt durch eine neue Familie, wie ich euch gesagt habe. Neue Geschwister, neue Freunde, neue Bekannten und mit neuen Aufgaben. Da bist du plötzlich gefordert. Und zwar, dass du glücklich bist. Sag, das wollte ich schon immer. Und wir haben alle einen Auftrag von Gott. Denn jeder von uns, der geboren wird, kommt mit einem Auftrag von Gott zurück. Und wir haben ein Anliegen zu predigen. Wir haben ein Anliegen weiterzugeben. Gottes Erkenntnisse, Gottes Erfahrungen, unser Zeugnis, unseren Glauben. Die Auferstehung wird der Tag der Wiederbringung sein, wo wir alle verlorenen Dinge von selbst wieder zurückbekommen. Und bei der Wiedergeburt fängt Gott uns so wiederherzustellen, wie wir vor der Schöpfung gewesen sind. In aller Liebe. Vor der Grundlegung der Welt. Vor dem Sündenfall. Der verlorene Sohn bringt sein Geld durch. Er hat alles verloren. Bei der Suche nach dem Glück, nach dem Leben. Ach, er hat alles ausgegeben. Weißt du, er wollte nur Liebe haben. Er wollte satt werden, glücklich werden, aber das ist nicht vergönnt worden. Und das Einzige, was er nach Hause bringt, ist sich selbst. Und die Lumpen, die er hat. Der verlorene Sohn hat das ganze Erbe vergeudet. Und ihm ist nichts mehr übrig geblieben. Er war sowas wie in unserem Märchen Hans im Glück. Verstehst? Alles verlebt, alles vertan. Und wollte glücklich sein. Ausgegeben. Er hat gutes Herz gehabt. Er hat das Leben genossen. Und jetzt kommt er nach Hause und sein älterer Bruder ist entsetzt. Und mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Was meinst du, das ist auch dein Bruder? Es ist einfach. Sehr einfach, sogar in eine falsche Gesellschaft hineinzugeraten. Und die Gesellschaft ist korrupt, ist verdorben. Und wir werden ausgeraubt. Und die Menschen heutzutage werden immer ärmer, obwohl sie viel arbeiten müssen. Verstehst? Das ist es. Du hast gearbeitet, gespart. Und was bleibt dir? Das wird alles aufgefressen. Ich weiß selber, ich habe eine Lebensversicherung gehabt, als meine Frau in Pflege war. Ich habe 28.000 Euro. Ja, die Pflege, das Altersheim hat, oder ja, das Altersheim hat alles aufgefressen, dass ich gesagt habe, mir reicht's. Noch mehr werde ich nicht geben. Und noch mehr werde ich nicht zahlen. Und dann habe ich meine Frau nach Hause genommen und zu Hause gepflegt, 7 Jahre. Weißt du, der Teufel hat uns bestohlen. 28.000 Euro. Das ist viel Geld. Eine große Versicherung, die Lebensversicherung, die muss ich auszahlen lassen. Und da habe ich nicht mal das bekommen, was ich eigentlich bekommen hätte. Denn ich musste Notgedrungenes auszahlen. Mir auszahlen lassen. Armut ist ein Endzeitzeichen. Weißt du, auch die Nationen, Deutschland wird auch ausgenutzt, wo es gibt. Und Gott wird uns zurückgeben, auch als Deutsche oder wo wir auch alle herkommen. Er wird uns entschädigen. Und wir werden große Freude haben. Auch wenn wir finanziell ausgeraubt worden sind. Und die Blutsauger sind überall aktiv. Weißt du, unser wertvolles Geld wird durch die Mächtigen verpulvert. In Prachtbauten, in Waffen und was weiß ich, Prestigeobjekte. Da werden Sachen gebaut und den Armen wird nicht geholfen. Letztendlich. Unterm Strich wird den Armen nicht geholfen. So wie damals die Ägypter, die bauten Pyramiden. Heute bauen sie Atombomben, riesige Tempel, Kirchen und Kathedralen. So dass ich mir selber gesagt habe, du, ich werde nicht für die Steine arbeiten und ich werde nicht für die Steine Geld sammeln. Für mich ist das Reich Gottes steht an erster Stelle und ich werde um Seelen mich kümmern. Und das tue ich jetzt im Augenblick. Das tue ich. Weißt du, was? Guck mal, das ganze Geld für den großen Turm da verpulvert in Babel. Wir wollen uns einen großen Namen machen und du stehst nicht in dem Namen drin. Dein Stein, weißt du gar nicht, ob das dein Stein irgendwo drin steht, wo du dann hochgetragen hast. Aber zur gleichen Zeit ist die Geschichte mit Abraham. Und Gott sagt, Abraham, komm aus dem Land, wo du herkommst, Ur in Chaldea. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Gott ruft den Abraham. Abraham gehorcht dem Herrn. Und Gott entschädigt ihn dann, weil er Gott gehorcht. Und ich will dir einen großen Namen machen und dich zu einem riesigen Volk. Und bis heute berufen sich 3 Religionen auf Vater Abraham, die Christen, Juden und Moslems. Ja, ich will dir einen großen Namen machen. Und in der Zeit, als er Gott diente, dieser liebe Abraham, ist nicht viel passiert. Du hast alles gehabt. Du hast nicht immer, manchmal haben die Engel vergessen, ihn zu segnen. Kannst du sowas vorstellen? Du dienst den Engeln, als sie vorbeikommen auf dem Weg nach Sodom, dann kommen die Engel vorbei und er gibt Fleisch, Mehl und Wasser, schlachtet ein Lämpchen. Und normalerweise, wenn du Gott gedient hast, kriegst du einen Segen von Gott. Aber hier nichts. Nix. Und wenn du es so liest und die Geschichte wirklich eingehend betrachtest, dann sagst du, was hat Abraham für den Dienst, wo er Gott erwiesen hat, wo er die Engel beherbergt hatte und aufgenommen hat und den Engeln gedient hat, was hat er dafür bekommen? Gar nichts. Absolut gar nichts. Aber dann, 430 Jahre später, sind seine Kinder, die Israeliten, aus Ägypten ausgezogen und sie sind 40 Jahre lang mit Brot versorgt worden. 40 Jahre mit Wachteln versorgt, mit Fleisch und 40 Jahre mit frischem Wasser. Das ist, wie der Segen sich auswirkt. Generationen nach dir. Vergiss alles andere, diese ganzen Mächtigen. Diene dem Herrn, lass sie die Türme bauen. Was bleibt unter den Trümmern der Geschichte? Und hier ist es so wichtig, weißt du, so viel wird in Sand gesetzt heutzutage und so viel Leid und Tränen und Not und Durcheinander und Chaos, was die Kriege gebracht haben, für Gott und Vaterland, pfeife ich drauf. Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, wie viele Millionen Männer sind verheizt worden? Deshalb bin ich ein Pazifist, bewusst, aber jetzt ist sowieso alles schon zu spät für mich. Aber wie gesagt, verheizt für den Krieg, für nichts und gar nichts, was haben wir davon? Und all das wird wiedererstattet werden. Alles, was die ganzen Raubzüge verursacht haben. Gott wird dir deine Kinder wieder zurückgeben. Gott wird deinen Mann, deine Frau zurückgeben. Ich habe jetzt erst diese Tage eine Nachricht gehört von jemand, ja, eine Bauersfrau, die hat bis 2015 gewartet, dass ihr Mann aus dem Krieg zurückkommt. Der Krieg ist schon lange vorbei. Weißt du, Leute, die haben auf ihr Glück, auf ihr Leben gewartet, verstehst du, alles vielleicht umsonst. Wem nützen die Kriege in Afghanistan, Irak oder sonst woanders? Die ganze Waffenindustrie verdient oder massenweise. All das, was in der Luft verbraten und verpulvert wurde, wird Gott uns erstatten. Das ist dein Geld, das Geld der Armen. Und Gott wacht über das Geld der Armen. Gott wacht über den Teil, was den Armen gehört. Sei nicht entmutigt, du bist arm, du hast nichts. Aber du dienst mit der Armut Gott. Als der Tempel und den Titus in Jerusalem fiel. Und wir haben in Jerusalem eine einzige Mauer, was noch vom Tempel übrig geblieben ist. Das ist die Klagemauer. Und es ist eine Legende, eine Überlieferung. Als Titus die Mauer schleifen wollte, plötzlich sieht er einen Engel über die Mauer. Und ein Engel hat es ihm verboten zu schleifen. Und die Mauer wurde übrig, also wurde gelassen. Und in dieser Legende ist eine Botschaft drin, letztendlich, denn diese Klagemauer haben die Armen in Jerusalem gebaut, nicht die Reichen, die Armen. Und deshalb besteht schon 2000 Jahre diese Mauer, weil die Armen gebaut haben. Und heute stehen die Juden und stehen vor dieser Mauer, weil Gott über das Geld der Armen gewacht hat. Gott wacht über diese kleinen Gaben, über das Schärflein der Witwe. Was glaubst du? Ja, sie hat nur ein bisschen was gegeben. Aber dann ruft der Herr Jesus auf und sagt, die hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Und für mich ist der Lob Gottes wichtiger als der Lob der Menschen. Als der Lob der Kirche, der Synagoge, der Rabbiner, der Lob Gottes. Und dann, erst wenn du von Gott gelobt, von Gott bekannt, von Gott gepriesen wirst, mein Wohlgefallen ruht auf dir, dann kannst du erst anfangen, positiv zu denken. Alles andere ist Käse und Quatsch. Das ganze Positivdenken ist eine Art der Selbsterlösung. Das kannst du nicht, du schaffst das nicht. Aber wenn Gott sagt, mein Kind, mein Sohn, du hast wohlgetan, und wir wissen und sehen, was in der Bibel verheißen wurde, und in meiner Bibel heißt es weiter, wir können nur Gott oder dem Mammon dienen, eins von beiden, und in der Ewigkeit wird es kein Mammon mehr geben, keine Kreditkarten und all das. Deshalb fang jetzt an, Gott zu dienen. Achte gar nicht so viel auf das Geld. Das Geld ist sowieso mehr oder weniger gestohlen. Weißt du, es ist sowieso gestohlen. Dient dem Herrn. Jesus lehrte, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Du kannst ja sowieso nur einen Mantel tragen. Oder hast du schon Leute gesehen, dass sie gleich mit zwei Mänteln oder drei Mänteln rumlaufen? Ja, wir haben so viele Verrückte. Weißt du, viele ticken nicht mehr richtig, die brauchen so viel Mäntel. Ich kann noch Geschichten erzählen. Da kommt eine reiche Frau zu uns, zu meiner Frau in Heilbronn und sagt, könnte ich bei Ihnen meine Mäntel deponieren? Und lauter Pelzmäntel. Ein Mantel so zwischen 5.000 und 8.000 D-Mark damals. Könnte ich. Und dann haben wir gesagt, nein, wenn es bei uns eingebrochen wird oder was auch immer ist, wenn jemand spitz kriegt, dass die Mäntel bei uns sind, die klauen, dann müssen wir das alles wieder einsetzen. Nein, wir deponieren keine Mäntel. Wir sind nicht ein Lagerhaus, wo Sachen speichert, damit andere uns dann noch bestehlen können. Deshalb sagt Jesus, wer einen Mantel hat, der gebe dem, der keins hat. Wer zwei hat, der gebe dem, der keins hat. Jesus lehrt hier abgeben, und zwar vor der Zeit. Das ist normal, einfach vor der Zeit. Da, wo du das nicht brauchst, wo du darauf verzichten kannst, räume mal deinen Kleiderschrank aus und du wirst sehen, was der liebe Gott alles dir zufügt. Wer dich überrascht. Viele Kleider, warum hat der Herr Jesus es gesagt? Viele Kleider sind nichts anderes wie Angeberei, so wie bei dieser Frau. Ein Pelzmantel teurer wie der andere. Angeberei. Das ist nur Stolz und Hochmut. Die ganze Mode heutzutage ist ein Zeichen des Wahnsinns. Weißt du, wenn du anguckst, da das Stolzieren, manchmal kann man sich in den ganzen modernen Klamotten sich gar nicht richtig bewegen. Schau dir auf dem Laufsteg die Leute an. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das Wichtigste. Wichtig, du kannst anderen Menschen dienen, etwas Gutes tun und einfach das, was Gott dir gegeben hat, austeilen, weitergeben. Alles andere ist nur Raubtiernatur. Und das wird dir genommen werden, wenn du irgendwo etwas hast, was dir gar nicht zusteht. Nur das, was dir gehört, das darfst du opfern. Das solltest du opfern. Gott hat dir so viel versprochen in diese neue Welt und in diese Welt und dann in einem Glaubensleben als Wiedergeborener, dass du alles hast, was du brauchst. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Du musst dir nicht Sorgen machen um Nahrung. Wenn du wirklich Kind Gottes bist, die meisten Leute sind keine Kinder Gottes in aller Liebe. Sind nur scheinfromm, so scheinheilig, gehen in die Kirche, aber ihr Herz ist nicht dabei. Wenn du aber ein wahres Kind Gottes bist, dein himmlischer Vater sorgt für alles, was du brauchst. Kriegst einen richtigen Mann, die richtige Frau, die Anzahl der Kinder, kriegst ein Haus und was du alles brauchst. Gott wird dich versorgen, über Bitten und Verstehen. Deshalb vertraue Gott und fang an, Gott zu dienen und sorg dich nicht. Wie geht das? Wir haben alle die gleiche Salbung, wir sind von Gott gesegnet und wenn wir von Gott gesegnet sind, dann sollten wir positiv leben. Ich mache mir keine Sorgen, keinen Kopfzerbrechen über dies und jenes. Es wird weitergehen. Gott hat bis hierher geholfen, eben Ezer, bis hierher. Und dieser Gott wird auch weiter uns helfen, weiter uns segnen, weiter uns tragen, weiter uns versorgen. Und ich mache mir keine Sorgen, da muss ich auch gar nicht neidisch und eifersüchtig sein, dass der eine mehr oder weniger hat. Weißt du, der Teufel macht uns so neidisch und das ist durch die Mode, durch all das, was alles so passiert, dass wir uns einbilden, ach, weißt du, guck mal, die und jene. Nein, im Himmel werden wir alle gleich viel haben. Halleluja. Den gleichen Lohn. Jesus erzählt ein paar Geschichten, aber ich kann aus Zeitgründen nicht über alles sprechen. Die werden alle gleich haben. Die werden gleich viel versorgt bekommen. So wie Israel in der Wüste, 40 Jahre haben sie alle gleich Manna gehabt, so viel wie sie gebraucht haben, ausreichend Fleisch und ausreichend Wasser, alles was sie gebraucht haben. Und es ging ihnen gleich gut. Und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Weißt du, wenn du Gott dienst, bist du nicht krank. Du kannst angefochten werden, du kannst ins Krankenhaus kommen und geraten, aber der Herr trägt dich durch, der Herr gibt dir neue Kraft. Und die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler. Halleluja, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und jeder hatte genug, alles was er brauchte, war gut bedient von Gott. Weißt du, sie haben in Ägypten alles aufgegeben. Und Gott hat sie so wunderbar versorgt. Und sogar sie sind nicht mit leeren Händen ausgezogen aus Ägypten. Stell dir mal vor, da hat Gott den Ägypter Frauen ins Herz gelegt, den ganzen Schmuck den Israeliten zu geben, damit sie Gott anbeten können in der Wüste. Da sind sie so behängt durch die Lande marschiert, die lieben Schwestern. Ja. Aber was haben die gemacht aus diesem Gold, das goldene Kalb? Schade, schade. Na gut, ist auch für den lieben Gott noch was übrig geblieben. Die Bundeslade, die Stiftshütte und so weiter. Gott hat sie trotzdem gesegnet. Aber du siehst, wie Gott segnet. Wenn du Gott gehorchst, erlebst du Wunder über Wunder. Wunder der Bewahrung, Wunder des Durchtragen und so weiter. Und dann merkst plötzlich, du musst dich nicht angeben, erzählen, guck mal, schaut mich an. Nein, da hat jeder genug. Und du musst niemanden beneiden. Weißt du, dass jeder soll selbst glücklich sein, das ist das Reich Gottes, soll selbst zufrieden sein. Da hat er keinen Mangel, heißt es in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Sie haben alles verkauft, den Armen gegeben oder der Gemeinde gegeben und da war keiner, der einen Mangel hatte. So ist, wie Gott das Volk Gottes entschädigt. Erst als sie anfingen miteinander zu streiten, zu meckern und zu murren und zu knurren und was auch immer ist, dann hat sich der Segen zurückgezogen. Dann kam Verfolgung, dann wurden sie zerstreut. Es ist so wichtig, dass wir einfach diese Wiederherstellung erleben und durchleben und mitmachen. Der Vater gibt alles, was du brauchst. Das ist zuerst mal hier auf Erden. Wir führen ein gesegnetes Leben, und zwar hier auf Erden. Ich habe euch gestern das Bild, was Gott mir die Tage geschenkt hat, das Bild von Jakob, der auf der Flucht ist und dann beim Labern arbeiten muss für seine geliebte Rahel. Aber die kriegt er erst gar nicht, die Rahel, seine Süße. Der musste erstmal die ersten 7 Jahre für die Lea arbeiten, mit den blöden Augen. So steht es bei mir in der Bibel. Wahrscheinlich hat er geschielt. Wahrscheinlich hat sie gar nicht so schön ausgeschaut. Aber sie hat ihr am meisten Kinder gegeben. Die Rahel hat nur 2 Kinder ihm gegeben. Aber die Lea hat die meisten Kinder ihm gegeben. Das Volk Gottes vergrößert und vermehrt. Und das war irdisch. Und wir haben 2 Dienste. Ich sehe das an Jakob ganz besonders. Zuerst mal für das Irdische, für die Lea. Und dann für das Himmlische, für das Geistliche, für die Rahel. Und das passiert auch erst auf Umwegen. Der Sohn der Rahel, der wird zuerst mal verkauft nach Ägypten. Und schlecht behandelt von den eigenen Brüdern. Und das ist, was wir denken manchmal, das ist alles umsonst. Guck mal, ich habe eine hohe Berufung vom Herrn. Und was passiert? Die hauen mich in die Grube, die verkaufen mich, die verraten mich, die distanzieren sich und erzählen zu Hause, Papa, ein Löwe oder ein Wolf oder ein wildes Tier hat den Josef zerrissen. Aber dieser Josef hat Gottes Weg. Es ging Gottes Weg. Er wurde geführt vom Herrn. Gott denkt immer wieder positiv über uns. Er hat nicht Gedanken des Leides, auch wenn wir dunkle Wege gehen müssen, schwere Wege gehen müssen. Weißt du, du solltest keine Minderwertigkeitskomplexe haben und denken, guck mal, die Leute sind so böse. Ich werde den nächsten Tagen darüber noch einiges mehr sagen. Du wirst entschädigt werden für alles, was die Leute dir antun. Für jede Ohrfeige wirst du von Gott entschädigt werden. Deshalb heißt es wieder auf die andere Seite noch. Und dann passiert das Wunder. Dann kommt eine Hungersnot. Weißt du, Gott fügt das alles, Gott macht es. Da musst du nichts machen. Kannst schlafen gehen. Der Herr macht und der Herr streitet für uns. Und wir dürfen stille sein. Und der Herr hat für den Josef gestritten. Und was hat er gemacht? Die müssen nach Ägypten gehen. Eine Hungersnot ist da, wie auch immer. Gestern habe ich ein paar Gedanken darüber gesagt und euch gezeigt. Und dann müssen sie hin, wie die Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Lügner sind das. Ganoven sind das. Die haben ihren eigenen Bruder verkauft, den Vater belogen, alle 10. Wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Und Josef kannte ihre Sprache. Er kannte sie, wie sie sind. Er wusste, das ist Juda, das ist der und das ist der und das ist der. Das waren alles Heuchler. Und ich sage dir, auch wenn du unter den Heuchler geraten bist, Gott wird dich entschädigen. Gott wird die Heuchler zur Buße und zur Umkehr bringen. Und der Herr selbst wird den Heuchlern die Augen öffnen. Nicht das erste Mal. Die müssen nochmals kommen. Vielleicht noch ein paar Mal. Aber Gott wird die Augen öffnen. Und dann gibt sich Josef zu erkennen. Und dann sagt Josef etwas, wie Gott einen entschädigt. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat gut gemeint mit mir. Gott hat gut mit mir gemeint. Gott hat ihn entschädigt. Er wäre niemals auf den Thron der Pharaone gekommen, wenn er nicht verkauft worden wäre, wenn er nicht im Potiphas Haus gedient hätte. Da hat er schon das ganze Gehabe im Königshaus gesehen, wie das funktioniert. Denn der Potiphar war Mundschenk beim Pharao. Weißt du, da lernte schon das ganze diplomatische Zeug. Und dann lernte sogar stille zu sein auf den Herrn und zu warten im Gefängnis, bis seine Stunde kommt. Warte. Warte, wenn die Leute dich vergessen haben. Gott bringt dich aus der Gefangenschaft heraus. Weißt du, wir sind erst zu Hause, wenn Gott uns an dem Platz gebracht hat, wo wir sind. Manche sind noch nicht dort, wo sie sein sollten. Wir sind auf dem Weg zur Seligkeit. Wiedergeburt ist nur die Auferstehung und Wiedergeburt ist, wo wir hier auf dieser Erde anfangen, wieder hergestellt zu werden. Wie heißt es von Saul von Tarsus, als er sich bekehrt? Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug von Anfang an. Auch wenn er krumme, schiefe Wege ging, so viel Schaden der Gemeinde Jesu angerichtet hat. Ich muss vorstellen, eine Gemeinde von mindestens 8000 Mitgliedern hat er kaputt gemacht. Durcheinander gebracht. Puh, war schlimmer wie der Teufel. Und gerade diesen Mann, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Du musst den anderen Leuten nicht zeigen, was sie alles verbrochen haben, was sie alles getan haben, was sie dir eingebrockt haben. Der Herr macht es schon. Überlass den Herrn die Sache. Aber durch die Wiedergeburt bist du das Eigentum Gottes wieder. Du kommst wieder in deine Berufung zurück. Und du bekommst wieder alles zurück, was man dir geraubt hat, was man, wo man dich abgelehnt hat, was man dir verboten hat, wo man dich abgeschnitten hat, wo man dich zurückgesetzt hat. Ja, du wirst das alles wieder zurückbekommen. Du wirst entschädigt werden, sogar über mehr, als was es überhaupt gewesen ist, mit Zins und Zinseszinsen. Das ist großartig. Wiedergeburt ist ein gewaltiger Schritt der Wiederherstellung, ist fast wie ein neuer Schöpfungstag. Und Gott bringt wieder alles zurück, so wie damals in der Schöpfung, aus dem Nichts, es werde. Und dann wird's Tag für Tag irgendwas anders. Alles, was wieder hochkommt und so weiter, kommt wieder aus der Versenkung zurück. Du wirst vergessen worden. Plötzlich erinnert sich der Himmel. Dieser da hinten hat mich bekannt in aller Demut. Ein treuer Knecht, eine treue Magd. Und in der Bibel heißt es, und die Erde brachte hervor. Plötzlich taucht das alles wieder auf. Gott bringt es wieder zurück. Gott sorgt dafür, dass alles, was abgestorben ist, zum neuen Leben erwacht und wieder aufersteht. Stell dir mal vor, du kriegst alle deine Zähne wieder. Ja, du sagst schön, es wird so sein. Es wird so sein. Ja, in der Ewigkeit, du kriegst alle deine Zähne wieder. Halleluja. Und in der Bibel heißt es sogar, dass unsere Haare gezählt sind. Weißt du, meine Haare sind alle nummeriert, auch wenn sie ausgehen. Stück für Stück. Und der Kamm manchmal morgens voll ist. Aber sie sind gezählt. Und weißt du warum? Dass an dem Tag der großen Wiedergeburt, bei der Auferstehung, alle meine Haare wieder da sind. Ich freue mich schon darauf. Das Leben, weißt du, warum das so ist? In meiner Bibel heißt das, Menschenleben ist wie das Gras. Schau dir draußen hin, ist alles kahl, verbrannt, ausgetrocknet, abgestorben. Das ist das Menschenleben, wie Gras. Äußerlich vergänglich, aber warte noch ein paar Monate, hab ein bisschen Geduld. Da wird wieder alles schön grün sein. Schön grün und saftig. Und du fragst es, wo kommt das her? Und deshalb sagt der Herr oder die Bibel, das Leben des Menschen ist wie Gras. Nicht nur vergänglich. Äußerlich ist vergänglich zuerst mal, aber die Wurzel bleibt. Und dann kommt wieder der Löwenzahn. Dann kommt wieder, was weiß ich, wie die ganzen Kräuter heißen. Sogar Brennnesseln werden kommen. Ja, für sich treiben sie. Das ist dein Leben. Das ist unser Leben. Gott bringt wieder alles zurück. Gott wird dafür sorgen, dass wieder alles grünt, blüht. Wart noch ein bisschen ab. Dann kannst du es auch sehen, das ist auch mein Leben. Und der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Der wird wieder ausschlagen, der neue Saft steigt hoch. Und das ist bei der Wiedergeburt. Du bist ein dürrer Zweig, was auch immer. Ein Bäumchen, abgetrocknete Blätter sind abgefallen. Aber wart, bis der Saft hochsteigt. Da grünt und blüht und plötzlich hängt ein Apfel dran. Eine Frucht. Du wirst erstaunt sein. Und dann heißt es in meiner Bibel, und es wird kein Mangel mit uns sein. Und wenn irgendwo ein Mangel ist, er wird unseren Mangel ausfüllen durch seinen Reichtum. Gott sorgt dafür, dass alles zu dir zurückkommt. Deine Gesundheit. Deshalb quäl dich nicht mit deinen Gedanken. Ja, ich bin krank. Ich bin schwach. Ich fühle mich elend. Ich sag dir eines. Du wirst wieder frisch wie ein Adler. Springst wie eine Antilope. Weißt du, Gott wird deinen Geist wiederbringen. So viele Menschen, die in der Ewigkeit gehen, sind dement oder am Parkinson und was weiß ich, was für Zipperleins hier haben. Das sind alles diese ganzen Zivilisationskrankheiten. Der Tag X wird kommen, wenn wir beim Heilern sind, da wird es kein Parkinson und kein Demenz geben und kein AIDS geben und kein, was weiß ich, für Seuche. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Deine Persönlichkeit, die mag zerstört sein. Wo ja auch immer, man hat versucht, dir schon in der Schule dein Rückgrat zu brechen und dir etwas aufzuzwingen, was du gar nicht wolltest, dein Beruf. Ja, der Vater hat gesagt, du musst den Beruf und den Beruf lernen und du hast gelernt, den und jenen Beruf. Aber du wolltest ganz was anderes sein. Du wolltest vielleicht Musiker werden. Es wird alles zurückgebracht werden. Dein Wissen, deine Kraft, deine Familie, die du verloren hast. Um welchen Grund auch immer. Dein Geld. Gott bringt es alles wieder zurück. Ich habe ein gutes Evangelium für heute. Glaub mir das. Alle deine Verluste wird er wieder wettmachen. Lastenausgleich. Halleluja. Verstehst du das? Gott wird dafür sorgen, dass es gerade zu dir das kommt, was zu dir gehört, was Gott dir gegeben hat und was der Teufel dir genommen hat. Und plötzlich stehen sie an deiner Seite. Woher weiß ich das? Es steht in der Bibel. Es steht in der Bibel. Bei deiner Wiederherstellung wirst du verblüfft sein. Da kommen plötzlich Dinge zusammen, die... Meine Haare sind wieder da. Verstehst du? Und in der Bibel heißt es, ja, du kannst mit dem Kopf nicken. Das ist, wird so sein. Glaub mir das. Da wird es in der Ewigkeit keinen Raum und keine Zeit geben. Und plötzlich wird alles da sein, was Gott von Anfang an gewollt hat. Die Arten, die ausgestorben sind, die werden wieder alle zurückkommen. Die Uhren werden zurückgedreht in deinem Leben. Bis auf Punkt Null. Das gibt's ja nicht. Punkt Null gibt's bei Gott nicht. Aber in der Ewigkeit irgendwo vor Grundlegung der Welt, wo du angefangen hast, was Gott alles für dich im Plan drin hat oder enthalten hat, das wird alles kommen. Wie am Anfang. Wie am Anfang. So steht es immer wieder in der Bibel. Wie am Anfang. Du wirst dein Leben wieder anfangen, von vorne zu leben. Mit allen Dingen, mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart, mit der Zukunft. Und es wird alles eine Einheit sein. Wie ein Paket. Und du wirst auspacken. Ach, das war nur andeutungsweise bisher in meinem Leben. Und jetzt ist es wirklich. Ich war mal drüben in den Jenseits. Gott hat mich beim Fasten und Beten mich doch mal ein paar Einblicke sehen lassen. Ich war erstaunt, was ich alles gesehen habe. Tu es wieder. Du wirst jung wie ein Adler. Steht in meiner Bibel. Aber ich habe auch gesehen, dass da keine alte Omis und Opis gibt. Die werden hundertjährig sein und wir werden bei voller Kraft sein und Gott dienen und Gott preisen und so weiter. Und wir werden Zeitreisen machen. Nicht nur im Kino und im Film. In Wirklichkeit. Zeitreisen. Du kannst jetzt gar nicht ahnen, was für ein herrliches Leben auf dich wartet. Stell dir mal das vor. Deine Urenkel. Plötzlich, die stehen auf. Wer sind das? Das sind die Kinder, die der Herr dir gegeben hat. Und diese Enkelkinder und so weiter. Und dann schaust du zurück, deine Ahnen, wer sind das? Du wirst erstaunt sein, wenn Gott all diese Dinge wieder zurückbringt. Und er wird alles ausgleichen, verbessern, verändern in deinem Leben. Und wird deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum, durch seine Gnade. Und meine Bibel sagt, alles, was die Heuschrecken gefressen haben, kahl gefressen haben, da ist kein grünes Blatt mehr an deinem Leben dran. Er wird es wiederbringen. Preis dem Herrn. Und die Heuschrecken sind wieder weitergezogen. Die Kinder, die der Teufel dir gefressen hat. Manche Schwestern, die klagen und kommen nie drüber hinweg. Ich habe es abgetrieben. Okay, ist passiert. Aber du musst nicht deinen Kopf zerbrechen. Was wird jetzt dabei? Ich sage dir eines, dein Baby erwartet dich im Himmel. Lob und Dank. In aller Liebe. Sie sind bei Gott. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Auch die Ungeborenen gehören zu den Kindlein. Die sind bei Gott. Die werden dich erwarten. Ich habe schon Bilder und Visionen gehabt, als ich so mit manchen Schwestern gebetet habe und die es einfach nicht drüber hinweggekommen sind. Dann sehe ich plötzlich einen Buben und er sagte, ja, mein Bub, mein Embryo und so, wäre ein Junge gewesen. Und dann sehe ich ein Bild, da ranken grünes Zeug und da sitzt der Junge und wartet auf die Mama. Das wird ein Tag sein, ein glorreicher Tag sein, wenn der Herr die Seinen ruft. Den Menschen werden die Augen aufgehen und die werden sich die Augen reiben. Wo sind wir denn? Aber deshalb sei nicht entmutigt. Oder du bist vielleicht enttäuscht. Irgendwie, du hast einen Partner gehabt und der Partner oder Partnerin ist ausgespannt worden. Oder die Heirat ist vermasselt worden. Du durftest nicht heiraten. Und was da vieles so passiert ist in deinem Leben, wo du gar nicht das Leben gelebt hast, das Leben gar nicht genossen hast. Gott wird das alles erstatten. Du plötzlich steht das Mädel, der Junge an deiner Seite da, was Gott für dich bestimmt hatte. Glaub's nicht. Lass es bleiben. Aber lass es einfach. Gott hat uns wunderbare Dinge verheißen. Die Bibel sagt, und der Tod gab die Toten her. Und das Meer gab die Toten her. Und die Hölle gab die Toten her. Ja, das ist Evangelium, das steht in der Bibel. Aus den Worten meines Heilands. Der Prophet Hesekiel ganz schnell noch sieht, wie die Gebeine, dieses Blachfeld da, lauter Knochen verstreut, alles durcheinander. Wie ein Schlachtfeld, verstehst du, aber da war kein Fleisch mehr über die Knochen, also das lange Geschichte dahinter steht und so weiter. Und er sieht, wie plötzlich der Wind des Herrn, der Heilige Geist wird und plötzlich Bein zu Bein jeder Knochen an seinen Platz wiederkommt und dann plötzlich Fleisch draus wächst und plötzlich sind die Toten, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende Tote, plötzlich sind sie wieder lebendig, wenn der Geist Gottes drüber hinweggeht, alle wieder erstattet. Da muss nicht die arme Frau bis 2015 warten, bis ihr Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Die tut mir so leid, dass viele Leute so dumm sind. Und nicht erwarten können, bis sie bei Jesus sind. Was ist da für eine Knöchel zu Knöchel? Jeder findet seinen ursprünglichen Besitzer. Muss vorstellen, deine Gebeine, die werden wieder zu sich zusammenfinden, selbst wenn du in alle Welt verstreut bist, in alle Himmelsrichtungen, sogar alle Zähne, finden wir genau den richtigen Platz wieder, den man dir gezogen hat oder die du verloren hast, die man dir ausgeschlagen hat. Nur in aller Liebe, ich sage es nur, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und dann sagt die Bibel, der Prophet Hesekiel sagt es, und die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Die Lea, ja, aber die Rahel jetzt, meine Rahel, die Herrlichkeit des zweiten Hauses. Und die Bibel sagt, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, was uns erwartet. Gott ist gerecht und Gott sorgt, dass in deinem Leben wieder Gerechtigkeit da ist, alles seinen Platz wieder hat, was dir zusteht. Und weißt, da wirst du plötzlich diese Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Und die Gerechten, die viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Mit jedem, den sie in den Himmel gewiesen haben, und deshalb ist es so wichtig, dass du andere Menschen zu Jesus führst, wie auch immer, so nebenbei, so plaudern und dann erzählst, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht. Und jede Seele, die du zu den Heilern geführt hast, ist eine Perle in deiner Krone, ein Diamant. Diamanten in aller Liebe, das ist nur morsches Holz, aber unter einem Druck entstanden, der atmosphärischen Druck. So entstehen Diamanten. Ist nur faules Holz. Vielleicht auch das, was du machst, ist, sagst du, was ist das? Aber unter dem Druck, unter dem Stress, jede Wiedergeburt, so wie jede Geburt eine Schwangerschaft voraussetzt, auch das, dann kommen diese Wehen, dieser schreckliche Kampf, und dann merkst du, das Opfer war nicht umsonst, das war nicht vergeblich. Und so manches junge Mädel wollte das Kind weggeben, adoptieren lassen und was weiß ich, aber sobald es auf die Armen hält, nein, das gebe ich nicht mehr her, es ist mein Kind. Verstehst du, das ist die Liebe. Gott bringt uns alles zurück, auch dieses Unwiederbringliche. Denk an Jakob, das wilde Tier hat den Jungen zerrissen und er bekommt Depressionen und du wunderst dich, warum habe ich Depressionen? Sei nicht entsetzt. So wie der andere Krankheiten hat, und so ist auch Depression auch eine normale Krankheit. Das ist kein Weltuntergang, keine Katastrophe. Ja. Weißt du, es gibt böse Tiere. Dieses böse Tier hat zerfressen. Von wegen, das waren böse Menschen, die sowas verursacht haben hier, dass das Kleid in Blut getaucht war. Seine Brüder, gib dich nicht auf. Denk nur an Josef. Josef hat sich nicht aufgegeben. Er hat gewusst, Gott hat zu mir gesprochen, ich werde entschädigt werden für alles, was ich jetzt hier für Gott tue und mache. Warte ab. Und plötzlich bläst ein anderer Wind aus einer anderen Richtung. Gott bringt die Dinge in Ordnung. Gott selbst sorgt, dass deine Rechnungen bezahlt werden. Und dass wir quitt sind. Verstehst du? Auch mit Menschen. Gott richtet anders. Gott demütigt die Stolzen nur dem bei. Du musst den Schuldigen nicht nachlaufen. Du musst sie nicht irgendwie sagen, ja bitte, du bist schuld, bitte mach das wieder gut. Du hast Opfer gebracht, um Jesu Willen, um das Reich Gottes Willen, um der Sache Gottes Willen. Josef wusste, ich bin im Willen Gottes, denn ich muss Israel retten. Stell dir mal vor, Gott hat den Josef 21 Jahre vorausgeschickt, damit die Familie Jakobs gerettet wird, Volk Gottes gerettet wird. Wie und wann entschädigt mich Gott? Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Vergib, damit Gott noch viel mehr Gutes an deinem Leben tun kann. Trenn dich von den Negativen und den Verlusten und sag, ich habe alles dem Herrn anheimgestellt. Herr, du weißt alle Dinge und deine Verluste werden deine Gewinne sein, wenn du das Gott überlässt. Aus deinen Nachteilen macht er Vorteile, aus deinen Niederlagen macht er Siege. Das macht er, nicht du. Da musst du aber nicht groß kämpfen. Er wird alles Negative wieder aufheben, da wird es keine Nacht sein. So lese ich in der Bibel, Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Im Neuen Testament, natürlich im Alten Testament liest du sowas nicht. Aber hier, da wird keine Nacht sein, keine Not, kein Leid, kein Geschrei, keine Angst, kein Tod mehr. Nix. Siehe, ich mache alles neu. Das ist diese Wiederherstellung. Siehe, ich mache alles neu. Alles, was dein Leben bisher bremste, blockierte, wird aufgehoben. Alles, was dein Leben verkürzte. Eigentlich solltest du 120 Jahre alt werden. Jeder Einzelne von uns. Aber du siehst, was da ist. Da sind so Krankheiten da, da sind Kriege da, da sind Unglücke da, da sind Katastrophen da, da ist so viel Negatives da. Falsche Ernährung noch dazu, dass dein Leben verkürzt wird. Um die Hälfte oder ein Drittel oder wie auch immer. Gott wird dich entschädigen. Ein Beispiel noch ganz schnell. Wir hatten unsere Gemeinderäume in der Friedrichstraße. Weißt du, wir haben auf Gott gehört, diesen Raum werden wir mieten und haben auch gemietet im Glauben. Und dann ist Berlin, die Mauer gefallen, Friedrichstraße ist so zur Boulevardstraße geworden. Aber ich habe Gott vertraut. Ich wusste, wenn jetzt der Vermieter kommt, der wird gleich die Miete erhöhen um das Doppelte und Dreifache. Denn wir haben große Räume dort gehabt. Und der Herr gab mir eine Prophetie, ihr müsst nicht nach neuen Räumen suchen, ich werde für euch sorgen. Und stell mal vor, was passiert ist. Einfach, wir haben Gott abgegeben, das alles. Und dann ruft mich die Vermieterin an und sagt, Matthias, wir brauchen ein Gespräch miteinander. Und ich gehe hin und in meinem Herzen war eines, du gehst, aber nicht umsonst. Du gehst, aber nicht umsonst. Und dann sitzt die Frau, ich sehe noch wie heute, sitzt da und sagt, Herr Matthias, würden Sie aus den Räumen ausziehen? Dann muss ich ausziehen. Oder ich zahle die Miete. Oder ich kann die Miete aber nicht zahlen. Dann sage ich, ja, aber nicht umsonst. Dann, was haben Sie sich gedacht? Hätte ich bloß mehr gedacht damals. Ich habe zu wenig gedacht. Ich sage, 130.000 D-Mark. Ja, dann sagt sie, würden Sie für 130.000 D-Mark ausziehen? Dann habe ich gesagt, ja. Denn wir haben in den Räumen nicht viel investiert. Ein kleines Pult, Stühle, Plastikstühle, Stühle, die roten Stühle, was wir da haben und so weiter. Alles, es war nichts Besonderes. Und wir waren nur kurze Zeit drin. Aber wir haben einen langen Mietvertrag gehabt. Würden sie ausziehen, aber nicht umsonst. Und wir sind rausgezogen mit den 130.000 D-Mark. Und dann hat sie gesagt, sie können so lange drin bleiben hier in den Räumen, bis sie was gefunden haben. 9 Monate lebt ihr noch umsonst in den Räumen. Und ihr müsst nur für Heizung und Strom bezahlen. Und noch die anderen Räume mit benutzen, die da waren, für Kinderstunde, für Seelsorgeräume und was weiß ich für alles. Unsere Rumänen haben dort übernachtet und geschlafen. Weißt du, wir haben das sinnvoll genutzt. Die ganze Etage für uns gehabt. Nicht umsonst. Und dann finden wir diese neue Nazareth-Kirche, wie Gott es auch wollte. Dann treffe ich die Entscheidung, dass ich mal frage, ob die Kirche zu haben ist. Eigentlich wollte ich die Kirche gar nicht. Nur nebenbei. Aber da war ein Disco und da lese ich in der Kirche ein Disco. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Wo gibt es das, dass in der Kirche eine Disco ist? Und habe ich gleich Artikel geschrieben für die Berliner Morgenpost, BZ und was weiß ich, Skandale gemacht. Eine Kirche wird entweiht, nicht nur in Russland. Ich erzähle, dass in Russland sowas ist, aber dass hier in Deutschland Kirchen entweiht werden. Und dann wende ich mich an den Senat und frage, ob sie Räume haben. Dann sagt der Angestellte oder der Sachbearbeiter vom Senat, Herr Matthias, Sie haben sich so für die Kirche eingesetzt, Sie können die Kirche haben, wenn Sie wollen. Auch wieder, und weißt du, wie Gott ist, Gott sorgt. Und wir haben die Kirche dann für 440.000 D-Mark damals gekauft. Nur die Ruine und dann renoviert und dann wieder hergestellt, soweit wie es ist. Gott ist gut. Und dann, als dann soweit war, sind wir hierher gezogen. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt mache ich die Arbeit, wie Gott es will. Nicht wie mein Fleisch möchte einen großen Konferenzraum. Nein, mein Fleisch möchte ganz was anderes. Aber Gott hat mir gezeigt, predige zu Menschen, die nicht in Gottesdienst kommen können. Predige. Und dann hat mir eine Idee gegeben, übers Internet. Und ich predige. Und diese Predigt, die ich gerade jetzt halte, werden in ein paar Minuten mehr als 700 Leute hören. Verstehst? Und das ist die Gnade, die Gott einem schenkt. Und deine Mutter hört schon 13 Jahre die Predigt. die Predigten. Verstehst du? Die kann vielleicht nicht in den Gottesdienst kommen, aber sie kann die Predigten hören. Wie auch immer. Wenn du mit Gott einverstanden bist, öffnet der Herr die offene Türen, gib dir das zurück, was du im Reich Gottes aufgegeben hast, worauf du verzichtet hast, was du im Reich Gottes investiert hast. Auch nicht, verstehst du, du wolltest investieren. Manchmal geht es gar nicht darum, dass du was investierst, schon allein der Wille, ich will was tun, ist schon bei Gott groß geachtet. Gott schaut auf den Willen. Und es ist nicht umsonst, wenn man Gott dient, für Gott lebt und arbeitet, wenn man Gott lobt und preist, trotz allem, ich werde es morgen darüber noch mehr sagen, es ist nicht umsonst, Opfer zu bringen und Gott zu gehorchen. Es ist nicht umsonst. Aber du musst dem Herzen gehorchen, was Gott dir durch seinen Heiligen Geist in deinem Herz sagt. Nicht, was der Pastor sagt und nicht, was dein Verstand sagt und nicht, was die Gemeinde sagt, sondern was sagt der Herr? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße durch den Heiligen Geist leitest und du hast mir ein so gutes Wort, so viele gute Gedanken heute haben geschenkt. Du entschädigst uns und ich habe in meinem Leben erlebt, wie du mich entschädigst durch all die Jahre, durch die Höhen und Tiefen. Du hast mich nicht nur durchgetragen, sondern du hast jetzt schon im Irdischen, im Materiellen mich so reich entschädigt und ich freue mich schon auf den Himmel, auf die Herrlichkeit eines Tages. Da wird mir Hören und Sehen vergehen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Und alle Dinge müssen und werden zum Besten dienen. Halleluja. Ich segne alle meine Geschwister, die jetzt die Predigt hier in diesen Augenblicken noch hören werden und die heute Abend es gehört haben. Danke, Herr. Amen.